Der Einsatz digitaler Elemente im Lernbereich stellt viele vor eine Herausforderung. Ich unterhalte mich heute mit Christin Stein über Tools, die eben nicht kompliziert hoch 5 sind und für den Einsatz im Lernen und Lehren trotzdem sehr gut geeignet sind. Außerdem geht es um digitale Kompetenzen und die Möglichkeiten, die eine Digitalisierung mit sich bringt. Hier ist ReTalk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschenführung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner. Eine kleine Werbung in eigener Sache. Mit einem Corporate Podcast Mitarbeiter erreichen? Das wirft in der Tat viele Fragen auf. Was muss ich tun? Wie viel Aufwand ist es? Welche Technik muss ich anschaffen? Ich persönlich habe da so meine lieben Erfahrungen mit diesem Medium sammeln dürfen und möchte Ihnen diese und auch vielleicht weitere Fragen in einem Webinar beantworten. Am 28. Februar findet das Webinar mit einem Corporate Podcast Mitarbeitende erreichen statt und melden Sie sich gern dafür an. Den es ist kostenlos, unverbindlich und natürlich packe ich den Link in dieser Folge auch in die Shownotes. Also den 28. Februar um 10 Uhr schon mal vormerken im Kalender und nun geht's weiter. Mit dem Podcast. Viel Spaß! Hallo Christin, schön, dass du bei mir bist heute.
Hallo Sandra, danke, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne, wenn auch nur im hörbaren Bereich. Aber heute geht es uns so ein bisschen um das Lernen, modernes Lernen, Lernen auch mit Tools und mit Programmen. Und wir wollen so ein bisschen schauen, dass wir da auch mal in die Richtung, wie kann denn Lernen mit digitalen Elementen auch einfach gestaltet werden. Aber bevor es darum geht, stell dich doch unseren ZuhörerInnen mal kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum sind wir hier?
Ja, sehr gerne, danke schön. Also ich bin Christin Stein. Ich lebe jetzt seit mehr als 6 Jahren in Hamburg, bin aber ursprünglich von der Ostseeküste und bin hierher gezogen des Berufes wegen, damals war ich noch angestellt und jetzt inzwischen seit 3 Jahren auf dem freien Markt tätig als Trainerin, auch im Bereich Coaching mit einem ganz großen Schwerpunkt, nämlich dem Thema Lernen und Lehren. Das geht ein bisschen darauf zurück, dass ich Pädagogin bin. Ich habe Lehramt studiert und wollte schon immer wirklich Lehrerin werden. Das wusste ich im Prinzip seit der 3. Klasse, und das ist echt eine wirkliche Geschichte, mal in einer, ich weiß gar nicht warum, Klassenfahrt meine eigene Klasse unterrichten sollte und auch wollte und damals wirklich richtig gutes Feedback bekam und irgendwie dann dieser Wunsch entstanden ist, ja, ich glaube, ich muss Lehrerin werden und habe das dann mit ein paar Umwegen, zwischendurch war es auch mal Journalismus, tatsächlich studiert, habe Lehramt studiert und würde sagen, heute, ich bin wirklich Pädagogin mit einer ganz großen Leidenschaft. Schön. Allerdings bin ich nie so richtig im System Schule angekommen, also in diesem staatlichen System bin ich nicht zu Hause, da habe ich mich nie wohlgefühlt, das hat nie so richtig gut zu mir gepasst und ich habe dann nach dem Studium gemerkt, in der Erwachsenenbildung fühle ich mich wohler und das ist genau das, was ich mache. Ich arbeite eben mit erwachsenen Lernern in verschiedenen Kontexten zusammen und habe jetzt den größten Schwerpunkt eigentlich für mich entdeckt, nämlich das Lehren, Lernen und auch das Lernen, Lernen. Also diese beiden Begriffe Lernen und Lehren sind für mich irgendwie ganz eng miteinander verbunden. Das Thema Lernen steht also im Mittelpunkt und ich unterstütze Menschen dabei, mit viel Freude und viel Spaß das Thema Lernen manchmal auch wieder zu entdecken, weil es doch an vielen Stellen verloren gegangen ist. Und vor allem unterstütze ich dabei, Lernende sozusagen dabei zu begleiten, sich zu entwickeln. Und das ist für mich ein ganz wesentlicher Stichpunkt. Also dieses Thema Lernbegleitung steht im Vordergrund.
Ja, das ist, also ich finde das faszinierend, wenn ich Menschen treffe, die schon so in frühen Jahren das entdeckt haben und das dann auch wirklich mit Leidenschaft machen. Das finde ich sehr, sehr schön und sehr, sehr faszinierend. Und die erste Frage, die mir in den Kopf schoss, als du das gerade erläutert hast, findest du, wir Erwachsenen oder im Erwachsenenalter verlernt man, dass lernen? Erste Frage. Und die zweite Frage, ist es durch unser schulisches System, also ist das das Richtige, wie wir dort lernen? Oder denkst du, da könnte man auch schon vorher ansetzen, dass die Menschen da eher etwas anders lernen oder auf ihre Bedürfnisse eher lernen? Verstehst du, was ich meine?
Ja, sehr gut. Ich werde da fast ein bisschen wehmütig und traurig, weil es tatsächlich meiner Meinung entspricht, dass wir verlernen nicht das Lernen. Wir geben nur etwas auf, was noch nie so richtig zu uns gepasst hat, nämlich dieses sogenannte Bulimie-Lernen, ne? Alles in uns reinzuschaufeln und dann für Prüfungen oder Tests wieder loszulassen, sage ich mal. Also ich glaube nicht, dass wir im System Schule wirklich gelernt haben, wie Lernen funktioniert. In den ersten Jahren vielleicht, als es noch spielerisch war und Spaß machte und lustig war, in der Schule zu lernen, aber spätestens ab der Oberstufe oder ab der Mittelstufe sogar schon, wird es ja ernst, ne? Dann kommen wirklich ernste Noten und alle drohen mit schlimmen Noten oder mit nicht versetzt zu werden oder du schaffst es nicht, die Gymnasialempfehlung zu bekommen. Also da kommen ja so Systeme dazu, die es vor allem SchülerInnen wirklich schwer macht, noch Freude am Lernen zu haben. Und die meisten, die ich erlebe, und ich begleite gerade meinen pubertären Sohn in der Phase, die sagen, boah, Schule, wann ist das endlich vorbei?
Das stimmt, ja.
Also ganz viele gehen ja raus aus dem System Schule und sagen, endlich fertig mit Lernen. Und das ist der Moment, wo ich echt wirklich traurig werde, weil für mich ist Lernen etwas wirklich Großartiges und Tolles und kann Spaß machen, aber das versuche ich auch im Erwachsenenleben sozusagen den Menschen wieder aufzuzeigen und wieder hervorzuholen, ne, was so quasi verloren gegangen ist.
Ja, das ist gut, ne? Ja, ich erinnere mich auch, also auch dieser Fokus auf das Lernen, ne? Lernen ist in meinen Augen etwas, was so ein bisschen, was eigentlich nebenbei passieren sollte. Jeder verbindet Schule immer mit Lernen. Und eigentlich sollte doch die Schule mit den Themen verbunden sein, oder ne, mit den Sachen, die man erlebt hat, und nicht mit so einem Stigmatismus, ich musste dort nur lernen und das hat mich angenervt und deswegen mag ich es nicht. Und das ist wirklich schade, dass das System leider immer noch darauf ausgelegt ist, ne, auch so starr auf Noten und so weiter. Ich denke aber, das ist etwas, was wir jetzt gerade wahrscheinlich nicht ändern werden können, was sehr schade ist. Aber es bildet natürlich die Voraussetzung auch für deine Arbeit, ne? Wenn ich das richtig verstehe, dass die Menschen erstmalig wieder Freude empfinden sollen am Lernen oder am Lehren auch. Ne? Ich habe mal ein halbes Jahr an der TU Dresden im Lehramtsbetrieb mitgearbeitet, auch Freude empfinden sollen, das weiterzugeben, Wissen weiterzugeben und da auch verschiedene Wege einschlagen, lernen verschiedene Wege einzuschlagen, wie man Wissen vermittelt. Und das finde ich ganz spannend an deiner Arbeit auch.
Genau, und dabei geht es nicht nur unbedingt, in meiner Arbeit jedenfalls, nicht nur um die sogenannten Trainer oder Lehrer, sondern es geht vor allem auch um ganz normale Menschen in Organisationen, wie zum Beispiel Führungskräfte oder eben so interne Multiplikatoren, die ja auch Wissen weitergeben. Und das ist etwas, worauf ich mich so ein bisschen spezialisiert habe, nämlich auf genau diese Menschen, die intern Wissen weitergeben, sei es jetzt innerhalb von Systemschulungen oder von so Wissensschulungen oder ähnlichen Themen, die das ganz häufig nach einem ähnlichen Muster machen, nämlich was man früher so Trichter genannt hat, ne, den Trichter auf, das ganze Wissen reinschütten und erwarten, dass ihre Teilnehmenden das jetzt gelernt haben. So werden ja heute auch noch ganz viele Menschen von ihren Führungskräften in Schulungen geschickt. Geh da mal hin, da lernst du was und wenn du wieder da bist, hast du es gelernt und bist fertig. Und diesen Menschen oder auch AusbilderInnen im Unternehmen, ne, diesen Menschen helfe ich und die unterstütze ich dabei, Lehren und Lernen eben nochmal anders zu sehen und anders zu betrachten und das Ganze viel mehr spielerisch zu gestalten, interaktiv aufzubauen und vor allem mit ganz viel Interaktion, ne, zwischen den Lernenden und den Lehrenden. Also was ich ganz schlimm finde, ist, dass der Lehrende sich quasi in den Mittelpunkt stellt und sagt, ich weiß alles, deshalb erzähle ich euch alles. Und die anderen müsst halt ehrfürchtig zuhören. Und das ist eben nicht meine Art, das ist nicht meine Philosophie des Lernens. Ich glaube sowieso an sehr viel Eigenverantwortung im Bereich Lernen. Und das ist etwas, was ich dann eben auch vermittle in meinen Trainings.
Ja, das ist sehr spannend. Das funktioniert natürlich auch nicht von heute auf morgen, glaube ich. Ne? Wenn du jemanden hast, der jahrelang Frontalunterricht gelebt hat und danach auch alles ausgerichtet hat, sich dann umzudenken, das erfordert wahrscheinlich auch eine ganz neue Art der Einstellung des Themas Lernen gegenüber, könnte ich mir vorstellen.
Genau. Das hat viel mit Sensibilisierung für das Thema zu tun, mit ein bisschen Philosophie und ein bisschen natürlich auch ausprobieren wollen. Das ist auf Seite der Lehrenden häufig neu. Genau. Also ich arbeite viel auch so mit Dozenten im privatwirtschaftlichen Bereich. Es ist aber auch auf der Seite der Lernenden neu. Tatsächlich hatte ich letzte Woche einen Kurs, woraufhin das Feedback von zwei Teilnehmerinnen durchaus positiv war, aber ein Anteil darin auch war, ja, sie hätten sich mehr Wissensvermittlung gewünscht. Und das war eben nicht der Zweck des Kurses, also Wissen zu vermitteln, sondern eben zu vermitteln, wie sie es selber erlernen können und sich erarbeiten können und dadurch besser behalten können. Und da habe ich nochmal wieder gemerkt, dass es also auch auf Lernerseite sozusagen Umdenken braucht. Und
Umdenken, wenn, ja.
Ne, genau. Sind halt gewohnt, zuzuhören und Wissen vorgekaut zu bekommen. Ne?
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Naja, weil man so trainiert ist. Ne? Mhm. Und ich habe mal im Telekom-Konzern gearbeitet ein paar Jahre. Und da ist es genau das, was du gesagt hast. Die Führungskraft hat einen eben auf Schulung geschickt. Und in dieser Schulung, da wusste man schon, alles klar, du kannst jetzt auch ein bisschen abschalten. Der erzählt dir da was, ne? Oder
ja,
sie.
Und
das sind mal zwei Tage mal ein bisschen Auszeit, so ungefähr. Ne? Man hat sich da auch schon so, das ist halt so dieses, ne, das macht halt auch so Spaß, da einfach sich ein bisschen beschallen zu lassen und man muss jetzt nicht viel machen. Und wenn dann einer um die Ecke gekommen ist, das was ja auch durchaus damals schon vorkam und sagte, jetzt wird's mal interaktiv und da hat man schon so, oh nein, jetzt muss ich auch mal was tun.
Ja, das stimmt. Es braucht natürlich auch ein Stück Anstrengung, ne? Also es ist einfach, sich hinzusetzen und berieseln zu lassen. Und durchaus, wer gut im Lernen war und im Konsumieren, auch in der Schule, für den ist es natürlich leicht, ne? Da kommt jemand, erzählt mir alles, ich nehme das auf und lerne das. Und dann ist es anstrengend, wenn ich auch noch was selber tun muss. Genau.
Ja, genau, das stimmt. Das stimmt. Aber es ist ja in den meisten Fällen viel nachhaltiger als, wie wir ja alle wissen, ne, ist natürlich selber erleben viel, viel effektiver, als wenn ich es einfach nur vorgekaut bekomme. Ja, aber genau, das muss erstmal in die Köpfe rein und da erwischt man sich auch selber ab und an mal, dass man das sich lieber hätte berieseln lassen, weil es gerade in dem Moment einfacher ist.
Ja, genau. Ja, nun will ich auch nicht losgehen und missionieren und allen erklären, wie Lernen besser funktioniert, sondern natürlich müssen sie es auch erleben und erfahren und das Wissen nachhaltiger verankert bleibt. Das kann man natürlich erfahren, indem man merkt, wie unterschiedlich es sein kann. Und das ist etwas, was mir echt einfach wünsche. Und das sehe ich manchmal bei meinen Teilnehmenden wirklich, auch gerade im Feedback natürlich, aber auch im Lernprozess selbst, sehe ich, dass da so Aha-Effekte auftauchen und sie merken, wow, ne, so kann ich mir das ja echt gut merken oder das ist ja total spaßig oder spannend, dann freue ich mich, weil es genau das Erleben ist, was ich mir wünsche.
Was du dir wünschst, das glaube ich. Und nun kann man ja dieses ganze Erleben auch noch mit digitalen Elementen fördern. Also wir haben ja immer noch leider eine Pandemie, wo das Lernen sehr viel auf den digitalen Raum mehr oder weniger, ne? Da ließe sich wahrscheinlich auch ganze Podcast-Serien drüber drehen, wie gut oder schlecht das Lernen gerade an der Schule funktioniert hat in der Pandemie.
Ja.
Aber darum geht es jetzt nicht primär, sondern es lässt sich ja auch verbinden. Spürst du Tendenzen, dass das mehr angefragt wird oder mehr eine Rolle spielt, sowohl bei den Teilnehmenden als auch bei den Dozenten, Dozentinnen, dass das immer mehr kommt und angefragt wird?
Tatsächlich habe ich das so erlebt, dass gerade am Anfang, die ersten Monate, vielleicht sogar anderthalb Jahre teilweise bei meinen Teilnehmenden, eher der Gedanke war, oh Gott, wir warten einfach ab, bis das alles vorbei ist und dann machen wir so weiter wie vorher. Also aus verschiedenen Gründen. Das kann ich alles auch sogar nachvollziehen, weil das natürlich ein Riesenaufwand ist, sich mit solchen Themen zu beschäftigen und etwas zu erlernen, was komplett neu ist, worin man auch vielleicht vorher gar keinen Sinn gesehen hat und sich da natürlich auch eine Hürde vor einem aufbaut, ne, oder ein großer Berg. Also habe ich das erlebt, dass viele Dozenten gesagt haben, na, das wir warten einfach ab, ne? Das, wir gehen wieder,
ja,
in die
das
Präsenz.
Wird schon
Präsenz,
wieder, ja.
Genau. Präsenzlernen geht sowieso, ja, besser und ist ja auch viel schöner, wenn man sich sieht und anfassen kann und so. Und jetzt ist es aber so, dass vielen dann doch schwant, puh, das könnte doch länger dauern oder aber sogar die Zukunft könnte so aussehen, dass wir eben diese digitalen Elemente, das digitale Lernen mit dem vermischen, was wir schon kennen, nämlich dem Präsenzlernen. Und deshalb ist die Nachfrage auch bei mir eher gestiegen, dass Dozenten sagen, na gut, das hilft ja nichts, ich muss jetzt doch lernen, wie es funktioniert.
Ja, und wenn die, ich sag mal, Dozenten, die bei dir anfragen, haben die schon eine gewisse intrinsische Motivation, das Ganze auch lernen zu wollen? Oder merkst du da auch gewisse Widerstände oder Ängste, die da immer noch den digitalen Elementen oder der Digitalisierung im Allgemeinen vielleicht auch gegenüberstehen?
Ja, beides durchaus. Also es gibt ganz viele, die sind sehr neugierig und offen und haben einfach wirklich großes Interesse daran, das zu lernen. Gleichzeitig Ängste, die sie erstmal überschreiten müssen. Und dann habe ich aber auch nach wie vor Dozentinnen, die sagen, na ja, also wenn das irgendwann vorbei ist, gehen wir halt alle wieder in die Präsenz zurück und kommen halt auch mit ganz vielen Erklärungen, warum es in Präsenz Raum dann doch leichter ist oder besser ist zu lernen. Aber nichtsdestotrotz bewegen die sich ein Stück mit ein bisschen innerer Motivation, um zu sagen, na gut, aber ich kann es mir ja mal angucken. Ich kann ja mal probieren und vielleicht kann ich ja doch das ein oder andere mitnehmen. Ich glaube aber, dass das keine Ablehnung per se ist, sondern es ist wirklich eher eine Frage der, ja, der Angst, der Hürde, ne, die vor dir liegt, zu sagen, ich muss jetzt was machen, was ich eigentlich nicht kann.
Ich kann, ja, das stimmt. Das habe ich auch, das Gefühl. Und auch die Angst, etwas kaputt zu machen, spielt da auch eine große Rolle, oder etwas falsch zu machen, das nicht richtig zu bedienen, oder vielleicht auch, dass man das System, was man da benutzt, vielleicht, dass die Lernenden es besser benutzen können, oder du dastehst und nicht weißt, wie es geht, oder gerade der Ton ausfällt, oder irgendwie sowas, ne? Das sind natürlich Ängste, die kann ich auch total nachvollziehen. Die Ängste habe ich auch, wenn ich Workshops gebe, ne, und da funktioniert am Anfang der Ton nicht. So wie wir es heute auch bei dem Podcast hatten, dann bin ich natürlich auch unsicher. Und wenn ich bin damit aber aufgewachsen und würde mich als relativ affin beschreiben, aber wenn ich an Personen denke, auch in meinem näheren Umfeld, die wären damit haltlos überfordert. Und das kann ich schon sehr, sehr gut verstehen, warum man da Ängste entwickelt und sich scheut und dann lieber sagt, nee, dann lieber vielleicht gar nicht, ne?
Genau. Also ich kann diese Ängste auch wirklich gut nachvollziehen und verstehe das, weil man sich natürlich in zweifacher Form auf Glatteis begibt. Man muss anderen etwas beibringen oder vermitteln, was ja schon die erste Hürde ist. Das bedeutet ja, ich brauche auch Wissen, Fachwissen zu dem Thema, was ich vermitteln will. Und jetzt brauche ich auch noch Kompetenzen, die im digitalen Raum notwendig sind. Also ich muss die Systeme bedienen können, ich muss meine Lernenden anleiten, die Systeme richtig zu bedienen. Ja. Ich muss das Ganze moderieren. Ich muss, wenn ich zum Beispiel virtuelle Gruppenräume eröffne, das entsprechend dirigieren, muss Aufgaben gut formulieren können, muss vielleicht digitale Plattformen bereitstellen, die genutzt werden können von meinen Lernenden. Wiederum muss ich denen erklären, wie sie die benutzen. Also das erfordert ja viel mehr Komplexität als etwas, was ich schon lange kenne, nämlich im Präsenzraum einen Flipchart zu beschreiben.
Ne? Ja, das stimmt. Wie nimmst du deinen Kundinnen die Ängste?
Also ich glaube, was gebraucht ist, ist viel Empathie, also Verständnis natürlich für die Lage und die würde ich also zumindest erstmal als Grundlage voraussetzen. Aber ich benutze sehr viele, sehr einfache Tools, also wirklich überschaubare und einfache, nützliche Tools, obwohl der Markt extrem viele komplexe und unheimlich attraktive Tools auch bereitstellt, habe ich mich eher spezialisiert auf wenige und einfache Tools, weil ich immer wieder feststelle, dass gerade meine Zielgruppe, meine Lernenden damit ausreichend gefordert sind. Das sind immer noch kleinere Hürden, die sie natürlich überwinden müssen, aber sie sind jetzt nicht von Komplexität erschlagen, wie es eben einige große Whiteboards zum Beispiel haben, deren Nutzung ich grandios finde. Ich will die gar nicht schlecht machen, die sind toll, aber das ist für meine Zielgruppe nicht das Richtige. Ich arbeite wirklich mit einfachen Tools und ich lasse sie selbst erleben, ne? Also ich lasse es ausprobieren und da kommt natürlich das, was ich vorhin eingangs gesagt habe. Ich doziere nicht und sage nicht so und so funktioniert, sondern im ersten Schritt lasse ich sie es erstmal selbst erleben und ausprobieren und übe mit meinen Teilnehmenden ganz viel und lasse sie diese Tools in ihre eigene Praxis übertragen und ja ausprobieren. Und das klappt ganz gut, weil sie relativ schnell merken, hey, so schwierig ist es nicht.
Ich kann das auch, ne? Ich kann das
ja, auch. Genau. Ich kann das ja. Auch den, ja, genau. Ich kann das auch und ach, guck mal, und ach, die Hürde, die ich vorher gesehen habe, ist ganz viel kleiner. Natürlich ist immer noch eine Hürde da. Ich will jetzt nicht damit sagen, das ist also automatisch sofort gelernt, aber gerade wenn man so einfache Tools verwendet, ist das doch dann der Spaß im Vordergrund als die Angst.
Ja, das stimmt. Kannst du uns 2 bis 3 Beispiele nennen von den einfachen Tools, die du einsetzt und auch deinen Lernenden weitergibst?
Also eins meiner Lieblingstools ist Padlet. Das kennt der ein oder andere vielleicht sogar aus den Lockdowns, die wir so hatten. Es wurde in Schulen häufiger eingesetzt. Da habe ich es ursprünglich mal kennengelernt im Schulkontext.
Ich auch, ja. Genau.
Und das ist eine im Grunde eine virtuelle Pinnwand, wo es, ich glaube, 6 oder 8 Vorlagen gibt, die ich benutzen kann, die also voreingestellt sind. Auf der Wand lässt sich relativ schnell wie so kleine Post-its anlegen, die beschrieben werden können oder auch noch verknüpft werden können mit Bildern oder Videos oder sogar hier so animierten GIFs. Und je nach Vorlage mal mehr oder weniger steif oder nicht steif sozusagen angeordnet werden können auf der Plattform. Und das Schöne ist, als Teilnehmender musst du dich eben nicht einloggen oder registrieren oder einen Account oder irgendwas haben, sondern du bist einfach mit einem einfachen Link sofort auf dem Board und meine Teilnehmenden wissen wirklich sehr, sehr schnell, wo sie was anklicken müssen und sie können halt auch nichts kaputt machen. So, das ist eins der Tools, die ich eigentlich fast immer einsetze, weil die dann auch noch attraktiv sind. Ne? Also das ist bunt, das ist mehrfarbig. Ich kann Videos und Bilder hochladen dazu. Ich kann die beschreiben und habe relativ schnell die Zusammenarbeit im virtuellen Raum ermöglicht. Weil tatsächlich nutze ich das immer so, dass ich ein Padlet, eine Wand vorbereite mit einer bestimmten Aufgabe. Dann schicke ich den Link an die Teilnehmenden und moderiere, was sie tun sollen und lasse sie gemeinsam auf dem Board arbeiten.
Ja, und das macht ja dann auch wirklich viel, viel Spaß, weil, wie du sagst, man muss sich nicht einloggen. Es geht auch einfach, ne? Man ruft den Link auf und muss man nichts runterladen oder irgendwas, sondern da kann man dann direkt loslegen. Und es sieht auch wirklich ganz attraktiv aus, finde ich auch. Also einfach und attraktiv. Das hilft schon sehr viel im Verständnis schaffen von Tools, ne? Als wenn es dann einen wirklich erschlägt an Funktionalitäten und oder man kommt nicht rein oder man muss noch einen Code auf dem Handy eingeben oder irgendwas, es hilft halt nicht, ne, an der Stelle. Das stimmt, da gebe ich dir recht.
Genau, also das ist eben der einfache Weg, ne? Also man kann das sicher auch noch komplexer gestalten, man kann es aufbauen, aber es ist der Weg, den ich nutze in der Regel. Ich erstelle manchmal so 2, 3 Padlets, die dann ähnlich aussehen, unterschiedliche Hintergründe, damit die voneinander getrennt werden können, visuell, und mache dann auch damit Gruppenarbeiten, dass also verschiedene Gruppen auf verschiedenen Boards arbeiten. Wir kommen später wieder zusammen, schauen uns die Boards gemeinsam an. Ähnlich eigentlich eines Flipcharts, ne? Wenn ich in einem Präsenzraum einen Workshop mache, dann habe ich irgendwie 2 oder 3 Flipcharts, die Gruppen beschriften, visuell gestalten. So mache ich das mit den Padlets auch. Also das ist einfach nur ein virtuelles Flipchart, wenn du so willst.
Das stimmt. Hast du das auch im Einsatz, wenn wir können ja auch nochmal auf den ganzen Blended Learning Bereich, also die Kombination von digitalen Elementen mit analogen zu sprechen kommen. Nutzt du das auch für Präsenzveranstaltungen, die eigentlich Präsenzveranstaltungen sind, aber dann doch mit digitalen Elementen kombiniert werden?
Ja, das tue ich auch. Ich versuche eigentlich immer die Elemente genau deshalb miteinander zu verbinden, weil am Ende machen wir uns nichts vor. Wir leben in einer digitalen Welt. Das Thema Digitalisierung ist jetzt natürlich überall in aller Munde und es wird sich auch nicht mehr weggehen. Also ich glaube fest daran, jeder Mensch, egal wie alt er ist, braucht ein paar digitale Kompetenzen. Und deshalb wäre es aus meiner Sicht auch fatal, in Präsenzveranstaltungen oder Workshops auf komplette digitale Tools zu verzichten und die eigentlich immer mit einfließen zu lassen. Und ja, ich benutze Padlet auch in Präsenzveranstaltungen, weil für mich ist Blended Learning nicht nur die Kombination aus Präsenz- und Online-Lernen, sondern es ist für mich auch ein gesamter Lernzeitraum, den ich damit abbilden kann. Das heißt, bei mir sind Teilnehmende nicht punktuell zu einem Termin in einer Schulung, in einem Workshop und gehen wieder nach Hause, sondern ich begleite die über mehrere Wochen, manchmal Monate hinweg. Und dann ist natürlich die Nutzung von digitalen Tools total unabdingbar, weil du natürlich zwischen den Terminen, die du dich hier vielleicht triffst in der Akademie, auch zusammenarbeitest im virtuellen Raum. Und da braucht es zum Beispiel ein Tool wie Padlet, genau.
Ja, das stimmt. Das ist auch nochmal eine gute Kombination, nicht nur für den Workshop oder das Zusammentreffen an sich, sondern auch wirklich für die Nachbereitung oder die Zeit eben, wo man nicht in Präsenz zusammensitzt, dann hat man es auch gleich digital und kann es auch gleich weiterverwerten. Ja, das ist schon sehr spannend. Und gibt es noch weitere Tools, die du im Einsatz hast?
Eine andere Alternative, auch ähnlich vom Aufbau, aber nochmal ein bisschen umfangreicher, vielleicht ist die digitale Lernplattform. Ich arbeite hier mit Blinkit zusammen. Blinkit nutze ich wirklich als, wenn du so willst, Wasserloch in der Wüste. Also das ist eine Plattform, auf der die Teilnehmenden für ihren Kurs jeweils alles finden. Jeden Link, jedes Material, jedes Fotoprotokoll, sogar den Chat, den sie untereinander nutzen können als Teilnehmende in der Lerngruppe. Und diese Lernplattform stricke ich im Vorfeld eben so, dass die aus verschiedenen Kapiteln besteht und wir uns natürlich Stück für Stück durch die Kapitel arbeiten. Lernende können hier im Selbststudium Dinge erarbeiten, können aber auch später nochmal was nachlesen oder finden eben, wie gesagt, die Fotoprotokolle da drauf. Und was diese Plattform für mich besonders attraktiv macht, ich kann hier Material, aber auch Links einstellen, zum Beispiel YouTube-Videos, wobei die Lernenden, wenn sie das YouTube-Video anklicken, die Plattform selbst gar nicht verlassen. Das heißt, sie sind auf dieser Plattform, öffnen das Video und sind nicht automatisch, bam, im nächsten Fenster, wo auch immer, im nächsten Tab und haben YouTube geöffnet, sondern sie bleiben auf dieser Lernplattform und schauen sich in einem vorgelagerten Fenster das Video an, was für meine Zielgruppe deshalb so attraktiv ist, weil sie eben nicht hin und her springen müssen und dann lost sind. Oh Gott, jetzt ist die Plattform weg, wie komme ich jetzt wieder zurück? Und ich habe mehrere Fenster auf, oh Gott, sondern es ist alles ein Fenster und es bleibt da drin. Und das ist super attraktiv für Menschen, die eben nicht so digital affin sind.
Ja, das glaube ich. Und auch von der Plattform her auch wirklich schön, um das Ganze nachzuhalten. Ne? Wirklich dann, es geht wieder in die Kombination offline, also wenn man zu Hause ist, ne, in seinem stillen Kämmerlein und dann mit den anderen Teilnehmenden kommunizieren will, sind diese Plattformen natürlich ideal, um das zu tun. Ne? Und du kannst auch, du als Tutor in dem Fall, kannst ja auch mitdiskutieren und kommst eben auch von dieser Ebene, finde ich, ein Stück weit runter, die du am Anfang genannt hast, bei den Präsenzveranstaltungen, dass halt der Dozent, der vorne steht, der Allwissende ist, der da jetzt alles weiß und höre auf meine Lippen, was ich sage, ist Gesetz. du kommst ja auch ein Stück weit eher in diese Unterstützerrolle rein. Ja. Als Dozent, ne, dass du halt anleitest und aber die Teilnehmenden wirklich selber diskutieren und Lösungen erarbeiten und da dadurch halt lernen, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen und nicht ein Blatt nach dem anderen durchlesen und auswendig lernen und dadurch keine Erfahrung sammeln. Das finde ich auch das Schöne eben an diesen Elementen, dass man dann diese Unterstützerrolle auch ganz anders ausleben kann im digitalen Raum.
Ne? Das stimmt.
Das finde ich attraktiv.
Das stimmt. Ich habe natürlich viel mehr, ich sage jetzt mal, Zugriff auf meine Lernenden oder die Lerngruppe, anders als es früher in rein Präsenzveranstaltungen war, wo die Teilnehmenden eben nur in Kontakt mit mir waren, wenn sie hier waren, in einem Raum. Ja, versus jetzt, wo ich eine Lernplattform habe, die die Lernenden auch nach Hause begleitet oder eben im Zug oder selbst im Urlaub, ne, auf der Liege am Pool, kann man darauf zugreifen. Ich will nicht sagen, das muss so sein, aber das kann. Und ich habe natürlich den Kontakt, ich kann in den Austausch gehen, die können Fragen stellen dazu, sie können sich im selbstverantwortlich auch weiter darüber hinaus noch entwickeln. Sie können Dinge, die immer als Zusatzmaterial von mir eingestellt sind, auch lesen, sich anschauen. Und ich lasse diesen Zugang zu diesem Kurs, zu dieser Lernplattform auch nach Ende eines Kurses noch eine gewisse Zeit bestehen, sodass Lernende auch nochmal in den nächsten ein, zwei Monaten darauf zurückgreifen können. Viel länger, glaube ich, ist nicht nötig, weil irgendwann vergisst man das und dann ist das für einen auch abgeschlossen, aber so ein Stück darüber hinaus, ne? Nicht zu sagen, so und jetzt verabschieden wir uns alle und tschüss.
Ja, das war's, ne?
Na, genau, sondern ja. Du kannst eben diesen Lernzeitraum dadurch automatisch verlängern und hast immer wieder die Gelegenheit, nochmal darauf zuzugreifen.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Dieser Kontaktaspekt ist echt auch nicht zu unterschätzen, auch um das nachhaltiger zu gestalten, das ganze Thema. Das finde ich auch. Ich würde gerne nochmal ein Stück weit auf die, sagen wir mal, die Übersetzung von Inhalten, die jetzt ich als Dozent da habe, in digitale oder nicht digitale Inhalte, weil das, ich glaube, das ist auch noch eine Angst, die viele umtreibt. Ich habe jetzt mein vorgegebenes Set an Lerninhalten und das habe ich schon immer so gemacht, vielleicht mit einem Polylux oder einem Whiteboard oder was auch immer, also mit einem Overhead-Projektor. Ich glaube, Polylux ist so ein ostdeutsches Wort.
Ist es wahrscheinlich, aber ich kenne es ja.
Ja, stimmt. Und das habe ich schon immer so gemacht und jetzt kommt da irgendwas Neues und ich muss es halt komplett neu übersetzen und da ist vielleicht auch nochmal der Trugschluss da, dass es eben nicht so sein muss, dass ich das alles komplett neu übersetzen muss, sondern man kann da auch ja eine, und du weißt, das kannst du sicherlich gleich nochmal besser ausführen, aber man kann auch da, muss man abwägen, was kann man in den digitalen Raum übersetzen und was eben auch nicht.
Also, das ist ein guter Punkt. Der Klassiker ist, seit mindestens Beginn der Pandemie haben natürlich alle Lehrenden ihre Präsentationen, die sie sonst über den Beamer an die Wand geworfen haben, stumpf in den digitalen Raum getragen, haben den über ein Videotool quasi freigeschaltet, also Bildschirm teilen, Präsentation starten, los. Das kann man machen und schon ist es digital, natürlich. Aber das ändert ja nichts am Lernprozess, ne, an der Stelle. Also das fand ich jetzt noch den einfachsten Weg und so kann man es auch gestalten.
Ja,
aber genau, wie schaffe ich es also Arbeitsblätter, wie schaffe ich Gruppenarbeiten, wie schaffe ich aktives Arbeiten an einer Tafel oder am Flipchart oder so jetzt zu transportieren in den virtuellen Raum. Und da glaube ich auch, man muss gar nicht alles digitalisieren. Ich arbeite übrigens auch in meinen virtuellen Trainings mit einem Whiteboard und einem Flipchart, was durchaus hinter mir steht, wo ich also daran arbeite und das nur per Video übertrage, gleichzeitig auch mit Bildlernkarten, die ich dann mit einem Magnet an die Tafel hänge und so. Also selbst das kann man digital wunderbar zeigen, ne, und nutzen. Und gleichzeitig kann man die integrierten Boards von zum Beispiel Zoom oder auch in MS Teams natürlich nutzen, um etwas zu zeichnen, um mit der Hand und dem Stift etwas zu visualisieren, was ich früher auf eine Tafel geschrieben habe, die in meinem Raum stand. Das kann ich ja heute im digitalen Raum nutzen. Und da sind dann doch Lernende, zumindest meine, relativ überrascht, was doch so ein Videokonferenztool eigentlich auch noch kann.
Ja, genau, das stimmt. Ne? Eigentlich ist gar nicht so viel Unterschied, ist es dann teilweise doch nicht. Man muss es einfach mal machen und einfach mal ausprobieren und dass man das merkt, dass es gar nicht so kompliziert ist.
Und jetzt komme ich aber in meinen Trainings, das ist nochmal ein guter Punkt, wo du gerade sagst, ausprobieren. Ich komme in meinen Trainings jetzt nicht daher und sage, guck mal hier, cool, was hier alles gibt. Bitte, ne, viel Spaß, macht mal. Ja. Sondern der Unterschied ist, und das ist mir immer wichtig, ich zeige das kurz, weise auch hin, wo man sowas alles nachschauen und nachlesen kann. Also YouTube ist da natürlich eine unendliche Plattform mit wahnsinnig vielen Tutorials, die das anleitet, wie man das benutzt. Das muss ich den Teilnehmenden nicht unbedingt großartig erklären, weil das ist schon da, ne? Aber was wir machen, ist, wir üben das tatsächlich. Also ich gebe konkrete Aufgaben, die Teilnehmenden dann umsetzen in diesen Tools und sich zum allerersten Mal ausprobieren und sagen, oh Gott, schaffe ich das wirklich? Kann ich das? Und dann gebe ich ihnen Zeit, das vorzubereiten, je nach Setting natürlich, mehr oder weniger Zeit. Und dann, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, probieren Sie es an uns aus. Also jeder Lernende wird gleichzeitig zum Lehrenden, nutzt die Lerngruppe selbst als seine eigene Lerngruppe und probiert eine Übung aus, ein Zeigen aus, beginnend mit, wie gebe ich eigentlich den Bildschirm frei und wie zeige ich dann, was ich da mache oder wie leite ich die Aufgabe an. Und dieses Ausprobieren ist so wertvoll, weil natürlich passieren dabei Fehler, Dinge, an die man vorher nicht gedacht hat. Aber das ist gar nicht schlimm, weil das ist ja der Lerneffekt, ne? Und die Gruppe ist gleichzeitig mein Spiegel und gibt mir Feedback und ich gehe aus dieser ganzen Übung, aus diesem Lernprozess raus und sage, cool, ich habe was Neues ausprobiert. Ich weiß, worauf ich beim nächsten Mal achten muss und ich habe jetzt die Hürde viel, viel kleiner, dass ich es eben auch selber nutzen kann.
Ja, das stimmt. Diese im Englischen würde man Safe Space, also dieser sichere Raum, den man da schafft, das ist schon viel wert. Ne? Und wenn man das einfach mal ausprobieren und einfach mal gucken kann, okay, und wenn was schief geht, egal, das nächste Mal weiß ich das. Und dadurch lernt man sehr, sehr viel. Das kennt man ja auch von sich selbst. Ne? Wenn man irgendetwas ausprobiert, wenn man es im Testsystem ausprobieren kann, ist das immer noch mal ein bisschen einfacher, als dann wirklich das live zu tun, auf jeden Fall. Und eine Frage, die mir gerade noch in den Kopf schoss, es ist ja auch, und das geht einher mit dem Beispiel, was du brachtest, mit dem Übersetzen der Inhalte einfach auf PowerPoint-Folien. Nun habe ich ja im digitalen Raum auch nochmal Möglichkeiten, meine Lerninhalte anders zu gestalten. Also wirklich auch ich muss mal ein Beispiel aus der Schule bringen, weil das ist das einzige Beispiel, was ich gerade parat habe. Da gab es eine Lehrerin, die hat es ging um, ich glaube, Zimt und was Zimt halt mit dem Körper macht, und das hat ja auch gewisse Stoffe und Botenstoffe und so weiter. Die nahm halt gerade dieses Thema durch. Und da gab es wohl eine Herausforderung, eine Challenge in den sozialen Medien, wo die Jugendlichen so einen Löffel Zimt essen mussten. Ja, also eigentlich total daneben, aber gut, die haben es halt gemacht. Und anhand dieser Challenge, die hat halt diese Videos eingebaut, wurde dann eben analysiert, was Zimt macht, was passieren kann, was es für Risiken halt hat, auch hat, diesen Löffel Zimt zu essen, ne, von irgendwie Erstickungsgefahren, über Allergien und so weiter und so fort, und hat dadurch auch im Chemieunterricht eine gewisse Medienkompetenz mit reingenommen, eben das auch ein bisschen zu hinterfragen, was machen diese Challenges, die da durch die sozialen Medien gehen, mit den Schülern und Schülerinnen, muss man jeden Trend mitmachen? Kann man nicht auch mal kritisch hinterfragen, was das bedeutet, zusätzlich zu ihrem eigentlichen Stoff, den sie hatte? Und das fand ich so spannend, einfach auch zu sehen, dass man das ja auch durchaus kombinieren kann, beziehungsweise auch Inhalte neu aufbereiten kann mit den Medien, indem man eben YouTube-Videos oder TikTok-Videos mit reinnimmt in seinen Unterricht, was man vielleicht vorher auch überhaupt nicht denkbar war, weil so ein YouTube-Video muss ja auch erstmal qualitativ gesichert sein und so weiter und so fort. Ne? Das war ja früher immer so, das musste alles so ganz qualitativ hochwertig sein, muss es aber vielleicht im Endeffekt auch nicht, sondern es ist eher authentischer, wenn ich etwas reinnehme, was vielleicht auch mal mit dem Handy gedreht wurde oder durch andere Kanäle gelaufen ist. Also was ich damit sagen will, ist, ich finde das auch sehr, sehr spannend, wie es gehen kann, mit digitalen Elementen neue Formen der Inhaltswiedergabe zu schaffen und vielleicht diese auch zu kombinieren mit Medienkompetenzen und so weiter. Also das finde ich sehr spannend.
Ich finde auch, dass das schon deshalb wichtig ist, weil wir, wenn wir uns mal die nachfolgende Generation ja auch angucken, die ja natürlich anders aufwachsen, als wir aufgewachsen sind, und andersrum ist es ja immer, die nachfolgenden Generationen haben ja neue Elemente, und wenn ich mir die Kinder und Jugendliche angucke, dann wachsen die eben auf mit diesen sozialen Medien in allen Formen, also TikTok, Instagram, was auch immer, ne, YouTube sowieso. Ich fände es auch fatal, das völlig außen vor zu lassen im Bereich Lernen und Lehre, weil das sind die Medien, die einfach genutzt werden. Und warum sollte ich die nicht auch nutzen? Warum kann ich das nicht auch verwenden? Also ich bin ein großer Fan davon, vor allem mit YouTube viel mehr zu arbeiten, was ehrlich gesagt vor 5 Jahren für mich selbst undenkbar war, weil ich die Plattform gar nicht so genutzt habe. Für mich war Google immer noch die Maschine, wenn ich was suche. Okay. Und dann kam ich irgendwann dahin und dachte, warte mal, aber YouTube ist ja viel besser, weil ich kann es mir auch noch angucken. Ich habe also die Videos direkt vor Augen und ich bin schon auch ein visueller Typ und habe gelernt, dass YouTube unendlich viel bereithält, was ich gut nutzen kann. Und du hast schon recht, auch TikTok-Videos sind durchaus nützlich und ich versuche das auch mit einzubinden. Und jetzt ist aber die Frage, und ich glaube, die steckt auch dahinter, wie kann ich das denn verwenden? Wie kann ich diese Medien verwenden, um sie in meinen Unterricht einzubauen als Element? Und das eine ist natürlich, das zu nutzen, was da ist. Das wäre auch schlau, weil es gibt schon unendlich viel. Und zum Zweiten eben selber zu produzieren. Und da nehme ich mal was auf, was du eben gerade gesagt hast. Es muss eben gar nicht perfekt und professionell gemacht sein, denn am Ende hilft, dass es überhaupt gemacht wurde. Ich gebe da mal ein Beispiel auch aus dem System Schule, wo ich ehrlich gesagt ganz doll beeindruckt war von der Mathelehrerin meines Sohnes in der damals 5. Klasse, die überhaupt keine digitalen Kompetenzen hatte, fairerweise, aber gesagt hat, ich probiere es einfach mal aus. Und dann hat sie ihr Handy genommen, hat ein Blatt Papier vor sich gelegt und hat mit der rechten Hand Aufgaben gezeichnet auf dem Blatt und erklärt und mit der linken Hand das Video darüber gehalten. Und hat einfach parallel aufgenommen, was sie auf dem Blatt erklärt und gezeichnet hat. Und hat das als YouTube-Video hochgeladen in einem eigenen Kanal und hat es ihren eigenen Schülern vor allem zur Verfügung gestellt, indem sie eben bestimmte Sachen, Rechenwege und irgendwas erklärt hat. Und das war technisch wirklich simpel und also auch nicht schön. Aber es hat völlig ausgereicht, weil das genau das transportiert hat, was es sollte, nämlich den Inhalt. Und das fand ich grandios. Und auch den Mut, den sie hatte, zu sagen, ich mache es einfach so. Es sieht nicht schön aus, aber es bringt das rüber, was ich damit rüberbringen wollte.
Möchte. Genau.
Und
genau.
Das finde ich ehrlich gesagt ganz wichtig, dass wir das viel mehr den Menschen, also dass wir sie viel mehr ermutigen dazu, solche Dinge zu machen und auszuprobieren. Es geht nicht um Perfektion und es geht nicht um grandios hochwertig gedrehte Videos, sondern es geht viel mehr darum, es überhaupt zu tun.
Das stimmt, das stimmt. Ich bin da voll bei dir. Und ich glaube, das ist nicht mal so die Angst vor der, vielleicht ist es auch die Angst vor der Technik an sich, vor den Knöpfen und was drücke ich jetzt hier, als vielmehr dieses wirklich etwas falsch zu machen, sich danach jemand lustig macht über mich, wie ich das gemacht habe und so weiter, diese Ängste zu nehmen und zu sagen, nee, das ist heutzutage total normal, dass alle drehen Videos. Es gibt Massen-Content. Du bist nicht allein mit deinem wackeligen Video. auch nicht als Lehrer, Lehrerin oder Dozent, Dozentin ist man auch nicht mehr alleine auf weite Flur. Ne? Und dann, da gebe ich dir vollkommen recht.
Das ist übrigens nochmal ein Punkt. Man ist wirklich nicht auf weiter Flur allein. Das sollte man sich selbst auch immer wieder sagen und ich finde, es macht Sinn, es auch aktiv anzugehen, sich eben Lerngruppen zu suchen, mit denen ich gemeinsam sowas entwickeln kann. Und LehrerInnen zum Beispiel vernetzen sich ja enorm, wenn man sich mal Twitter und das Twitter-Lehrerzimmer anschaut. Und das gibt es eben auf allen verschiedenen Ebenen, auch AusbilderInnen oder MultiplikatorInnen oder eben interne TrainerInnen in so Unternehmen sollten sich viel stärker vernetzen und Content auch gemeinsam erstellen. Das heißt, ich muss ja nicht alleine meinen gesamten Content in Zukunft irgendwie digital erstellen. Das ist ja irre, was das an Zeitaufwand auch ist. Aber warum mache ich das nicht mit Kolleginnen zusammen? Und jeder erstellt irgendwas und wir tauschen das untereinander und tauschen uns aus. Und wenn ein Lehrer oder eine Dozentin irgendwie dies erstellt und ich erstelle was anderes und wir geben uns das gegenseitig, dann haben wir schon zwei Sachen, die wir nutzen können. Und das passiert mir noch zu wenig, dass auf die Idee kommen manche, glaube ich, gar nicht. Und das ist etwas, was ich auch immer wieder vermittle, zu sagen, ich habe jetzt gerade zum Beispiel begleite ich eine ganz große Institution mit sehr, sehr vielen DozentInnen, die ich in diesen Trainings erstmalig miteinander vernetze und die eben auch gemeinsam auf einen Nenner bringen und sage, hey, wenn einer von euch das macht, der nächste nutzt das Tool und der übernächste nutzt das Tool, dann könnt ihr doch einen Pool aufbauen, also eine eigene interne Bibliothek, auf die dann jeder zugreifen kann und das wiederum verwenden kann für den Unterricht.
Genau, warum nicht? Ne? Warum nicht? Und ich glaube auch, da sind wir wieder bei diesem Hoheitsgedanken von Wissen, was wir am Anfang gesagt haben, dass ein schleichender Prozess ist, dass man davon wegkommen muss. Und ich glaube nicht mal, dass es bei den meisten vielleicht kein bewusste Einstellung ist, ich bin der König des Wissens, sondern es ist einfach so, es war schon immer so und dass wir davon aber so ein bisschen wegkommen von und diese Kultur des Teilens spielt da auch eine, wie du gerade sagtest, eine sehr große Rolle. Also das glaube ich, ist ein schleichender Prozess, der vorangehen muss in allen Köpfen, die etwas mit Wissensvermittlung zu tun haben. Nicht nur Lehrer und Lehrerinnen, auch, du hattest es am Anfang auch gesagt, auch Führungskräfte.
Ja.
Da sind wir ja auch in einer ganz anderen Diskussion. Das werden wir jetzt zeitlich gar nicht schaffen. Aber auch diese Wissensvermittlung hat ja was damit zu tun, dass ich mich nicht als derjenige sehe, der über allem anderen steht, sondern entweder Teil des Teams bin und da auch Teil der Wissensarbeit mit leiste. Und ich habe vielleicht ein paar mehr Erfahrungen als der ein oder andere Kollege, Kollegin, aber zumindest sehe ich mich als Teil des Teams und nicht jemand, der oben drüber steht als Führungskraft auch. Ich glaube, das spielt da auch noch eine große Rolle, wenn es ums Thema Wissen im Unternehmen geht.
Ja, genau. Oder ich habe nicht nur andere Erfahrungen oder längere, sondern ich habe einfach auch eine andere Aufgabe im Unternehmen bekommen als jemand anders in meinem Team und bin eben für die Dinge verantwortlich und zuständig. Aber ich finde auch, dass das Thema Lehren und Lernen ja genauso in solchen Teams, ne, mit Führungskräften täglich stattfinden sollte. Und da geht es eben auch darum, wie vermittle ich denn eigentlich mein Wissen weiter? Ne? Wie schaffe ich es, neue Kollegen einzubinden? Wie schaffe ich es, Wissen zu erhalten im Unternehmen? Wie schaffe ich auch einen Wissensaustausch im Unternehmen? Und das als Beispiel, du fragtest vorhin ja auch nach Tools. Aus meiner Sicht ist das Microsoft Teams zum Beispiel eine wahnsinnig gute Lösung, die nicht nur dazu da ist, Projektdokumente zu dokumentieren und Video-Meetings zu organisieren, sondern ich kann es gleichzeitig auch als Lernplattform nehmen für das interne Lernen einer Organisation. Ich kann bestimmte Themenfelder anlegen, ich kann Experten bilden, ich habe ein internes, wenn du so willst, Intranet, wo ich Fragen stellen kann, wo ich wiederum Kollegen aus dem Unternehmen habe, die mir Antworten dazu geben können. Also auch da viel mehr die Systeme zu nutzen, die eigentlich schon längst vorhanden sind, um Wissen weiterzugeben und auch täglich zu lernen. Da kommen wir zu diesem Stichwort lebenslanges Lernen. Ne? Was heißt das eigentlich? Für viele ist das ja eine Drohung.
Kommt auch wieder aus dem Schulischen, ne?
Ja,
dass
genau,
es eine richtig. Drohung ist.
Genau, richtig. Ich war doch fertig. Was soll das jetzt? Wieso muss ich schon wieder lernen? Und ich lerne ja täglich. Also was habe ich mich damals in meinem ersten Leben gefreut, als ich wusste, ich habe einen Kollegen, der sich mit Excel auskennt und ich totaler Excel-Idiot war und dachte, wie mache ich das alles? Und den habe ich bestimmt einmal die Woche angerufen, habe gesagt, du Frank, erzähl mal, wie mache ich das? Und das ist doch super, wenn ich so eine Organisation habe, wo ich so Kollegen habe, wo ich genau weiß, die sind Experten in dem und dem Gebiet und die muss ich doch befragen. Also Wissen auch sichtbar machen mit Hilfe von Tools ist doch ideal. Ne, da habe ich ein Telefon in die Hand genommen und einen Kollegen angerufen. Das wäre doch toll, wenn ich sowas auf einer internen Plattform gefragt hätte und gleich mehrere davon profitiert hätten.
Ja, definitiv. Also da sind wir ja auch wirklich ganz stark in diesem Wissensteil und auch in dem Thema Microlearning, also kleine Wissenshappen, die mir vorgelegt werden. Ne? Denn auch das ist ja so ein Trendthema oder sagen wir mal ein Thema, was aufkommt, wenn es ums wie lerne ich denn eigentlich? Und da, mir zum Beispiel, ich lerne gerade auch Spanisch. Ich habe Bubble mit Bubble und das funktioniert bei mir super. Kleine Happen jeden Tag, 10 Minuten. Mehr Zeit habe ich doch, wenn man ehrlich ist, sowieso nicht. Ne? Mit zwei Kindern, du hast nicht mehr Zeit. Und 10 Minuten aber geht. Und das funktioniert bei mir wunderbar. Es mag auch nicht für jeden was sein, das glaube ich auch. Aber ich glaube, der Großteil der Menschheit ist schon eher darauf gepolt, wenn es kontinuierlich täglich kleinere Wissenseinheiten zu verdauen gibt, dann ist es auch nicht so viel auf einmal, was ich machen muss. Als wenn ich jetzt mich angemeldet hätte bei der Volkshochschule und jede Woche 1,5 Stunden irgendwo sitzen müsste. Ja, das ist sicherlich auch legitim, ne? Will ich gar nicht absprechen. Aber für mich ist es eben besser, das kontinuierlich zu machen. Und es passt auch auf meine Lebensumstände viel, viel besser.
Ja, genau. Also das braucht natürlich eine Menge Disziplin im Selbststudium, das zu machen. Und es ist, du hast schon recht, auch nicht für jeden das richtige Mittel der Wahl oder die richtige Methode. Ich glaube, da muss jeder auch schauen, was hilft mir in meinem jetzigen Kontext am allerbesten, ne? In meiner familiären Situation, in meinem Businessumfeld. Was ist die Methode, die ich heute wähle, die jetzt funktioniert? Das Schöne ist, wir haben ja unendlich viele Möglichkeiten. Man muss sie eben nur nutzen. Aber ja, ich gebe dir recht, kleine Häppchen sind das Entscheidende, weil der große Berg, ne, den schieben wir ja nur weiter vor uns her. Der wird ja auch nur größer. Und die kleinen Häppchen, die kleinen Schritte, die kleinen Wissensnuggets, die ich sozusagen mir aneignen kann, das sind die mich eigentlich täglich weiterbringen. Und deshalb finde ich diese Vielfalt der Methoden und der Vermittlungen so großartig, weil ich kann mir heute einen Podcast anhören, morgen kann ich einen Fachartikel lesen, übermorgen diskutiere ich auf einer Business-Plattform irgendein Thema Y oder ich schaue mir ein Video an am nächsten Tag und jedes Mal bedeutet das für mich Lernen und mich zu entwickeln.
Das stimmt, das finde ich auch. Also die Möglichkeiten sind wirklich unendlich und wenn man sie nutzt, ist das wirklich sehr, sehr gewinnbringend. Ich bin auch so. Also ich lese zum Beispiel nicht so gern, also ich kann mir das auch nicht richtig merken und so. Aber so Videos, wie du es gesagt hast, Videos auf YouTube, perfekt, oder Podcasts, das geht mal so nebenbei und funktioniert auch zumindest bei mir ganz, ganz gut. Aber da ist ja auch jeder anders. Da sind wir wieder dabei, den Lerntypen. Ich glaube, wir haben noch ein paar Themen, liebe Christine, die man noch mal vertiefen könnte.
Ja.
Aber ich glaube, für heute soll es das gewesen sein. Gibt es noch etwas, was du abschließend sagen möchtest, noch mal den Hörenden mitgeben möchtest? Zum Thema Lernen, neues Lernen, auch wir sind ja eigentlich gestartet mit dem ganzen Thema digitale Elemente im Lernen. Mhm. Gibt es noch was du mitgeben möchtest an der Stelle?
Mitgeben klingt so ein bisschen, als würde ich jetzt jemandem sagen, wie er es am besten macht.
Das
würde ich gar nicht wollen. Aber was ich mir wünsche, ist, dass viele viel mehr neugierig sind und den Wunsch nach Lernen wieder sozusagen in den Vordergrund holen. Mhm. Weil ich finde Lernen etwas so, so Großartiges und Wertvolles und möchte das niemals aus meinem Leben streichen. Und ich wünsche mir, dass es viel mehr Menschen genauso geht.
Ja, das ist schön gesagt. Ja, das würde ich mir auch wünschen. Und ich ergänze und dass auch das Schulsystem irgendwann mal das einsieht und sich ein bisschen umstellt. Das würde ich mir auch wünschen. Meine Kinder kommen jetzt in die Schule. Mal gucken.
Ja, also ich schimpfe da so oft drauf, aber es gibt so viele tolle LehrerInnen und Systeme schon und so, die ganz viel daran arbeiten. Wir müssen nur geduldig sein, aber die Geduld, die fehlt mir auch oft.
Ja, das ist klar. Man denkt mal, das ist doch so einfach, aber so einfach ist es dann eben leider doch nicht. Liebe Christine, ich danke dir vielmals. Es war sehr, also für mich war es sehr gewinnbringend, der Austausch mit dir.
Dankeschön.
Sehr, sehr schön. Und wenn man dich erreichen möchte, wir packen natürlich dein LinkedIn-Profil in die Shownotes. Gibt es noch eine andere Stelle, wo sich ZuhörerInnen, wenn sie dich erreichen möchten, erreichen können?
Also LinkedIn funktioniert super, da bin ich wirklich täglich mehrfach. Instagram natürlich, ich habe auch eine Webseite, aber man kommt über LinkedIn schon ganz gut direkt an mich ran. Klar, ich würde mich freuen, gerne, weil ich das immer spannend finde, auch neue Menschen kennenzulernen und mich weiter zu vernetzen, weil auch das meine Blase natürlich erweitert.
Genau, das denke ich auch. Ansonsten, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe heute gesprochen mit der lieben Christine Stein. Wir haben ganz viel über das Lernen an sich gesprochen, über die Angst vor digitalen Elementen. Wir haben ein paar aufgeführt, wie zum Beispiel Padlet oder digitale Lernplattform wie Blinkit oder halt im Unternehmenskontext Microsoft Teams zu nutzen, was man da für Möglichkeiten hat und dass man sich eben ja vielleicht nicht immer scheut und einfach mal ausprobiert in einem geschützten Raum das Ganze testet, vielleicht auch mit Kolleginnen, dann ist das am Ende gar nicht so viel und auch gar nicht so schwer umzusetzen. Und vielleicht muss auch nicht immer alles digital sein, sondern die Verbindung von digitalen Elementen zu analogen Elementen ist natürlich auch eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und da hoffen wir, dass das heute auch ein Stück weit dazu beigetragen hat, das Verständnis zu erhöhen. Genau, das war WeTalk, Digitalisierung und der Mensch dahinter. Mein Name ist Sandra Brückner. Ich danke fürs Zuhören und Sie erreichen mich natürlich auch über LinkedIn oder über unsere Website www.wheelexperts.de. Liebe Christine, vielen Dank nochmal.
Dankeschön, Sandra. Das war sehr, sehr schön.
Gleichfalls und ansonsten alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.